So, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich auch gefreut, dass ihr letzte Woche bei uns wart als Gemeindefreizeit. Wir haben die Zeit selber sehr genossen. War echt schön. Und genau, und während der Gemeindefreizeit hat es so am Sonntagvormittag ist um Gian und Angela gegangen, dass sie 40 Jahre bereits da in Österreich sind. Und da habe ich selber angefangen zu denken, hey, wie lange bin ich eigentlich schon in der Live-Church? Und vielleicht für alle, die mich noch nicht so gut kennen, darf ich mir jetzt ganz kurz vorstellen. Seit 12 Jahren darf ich die gemeinsame Reise mit der Live-Church teilen. Also sind wir in der Live-Church, das ist eigentlich schon recht lange Zeit. Und es hat so begonnen, vor 14 Jahren habe ich geheiratet, die Rebecca, meine jetzige Frau. Und die Becky war eigentlich Teil von der CEG, also die eigentlich morgen da Gottesdienst hat. Und ich war in einer ganz anderen, kleineren Gemeinde, irgendwo in Döbling, ganz irgendwo im 19. Bezirk. Und für das erste Jahr wollten wir einfach wegziehen von Wien, raus aus unseren Gemeinden. Wir waren dann in Deutschland, an der Ostsee, ganz im Norden, keiner hat uns gekannt, es war wunderschön. Wir haben uns nur füreinander gehabt, das war großartig. Und wir zurückgekommen sind, haben wir gesagt, wir gehen nicht in unsere alten Gemeinden zurück. Also ich nicht in meine alte Gemeinde in Döbling, die Becken nicht in ihre CEG. Und das einzige Kriterium, das ich gehabt habe, war, hey, ich möchte nicht so weit vorn in Wien. Und dann haben wir eine Wohnung gefunden, damals noch im 16. Bezirk, das war direkt an der Grenze zum 17. Und einmal über die Straße, da war die Life-Church in der Sautergasse. Wer war noch in der Sautergasse für euch? Ja, genau. Genau, ich war einmal im Gottesdienst in der Sautergasse, also perfekt, hey, einmal um die Straße gehen, das ist meine Church. Und, okay. Und beim ersten Gottesdienst, das Einzige, was in meiner in den Sinn kommt oder was mir hängen geblieben ist, warum ein Grund, ich dachte, hey, das ist eine coole Church, ist, ich habe den Gianni predigen gesehen und das Einzige, was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, waren seine Schuhe. Er hat so italienische Lederschuhe gehabt, leicht blauer Ton mit roten Schnürsenkel. Kann sich nur wer an die erinnern. Ja, genau. Und ich habe gedacht, hey, so ein cooler Pastor, hey, Church passt, da brauchen wir nichts mehr überlegen. Passt immer dabei. Wer jetzt glaubt, ich bin oberflächlich, ja. Aber kann man sagen, hey, es war alles Zufall, da haben wir die Wohnung gefunden, ja, einmal über die Straße, ist alles Zufall. Hey, aber ich glaube, das war kein Zufall, sondern vielleicht waren es für mich oberflächliche Gedanken, warum ich eigentlich in diese Church, in unsere Church, in diese Church gekommen bin vor 12 Jahren. Aber ich glaube, Gott hat tiefere Gedanken gehabt. Gott hat einen höheren Plan gehabt mit uns gemeinsam, mit dem Weg, den wir gemeinsam gehen. Und ohne Life Church wäre ich zum Beispiel nicht in Horn gelandet, wo ihr letztes Wochenende wart. Weil ihr müsst euch vorstellen, ganze lange Geschichte, ganz kurz. Ein Pastor aus Life Church Lienz in Osttirol, der hat einfach so während dem Fernsehschauen eine göttliche Eingebung bekommen. Und die Eingebung war, Horn braucht eine Life Church. Und zu der Zeit wollten Becky und ich eigentlich zurück nach Vorarlberg ziehen, vielleicht dort eine Life Church gründen, haben eigentlich schon einiges angeschaut und so. Aber wir wollten das nur Gott hinlegen und einfach Gott sagen, hey, Gott segne das. Oder wenn du was anderes hast, wir wollen einfach offen sein. Es ist erstaunlich, wenn du offen bist für Gott, der spricht ja zu dir. Und ich habe auf einmal vor Hörner geträumt. Also Horn, Hörner. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal Horn googeln. Und lange Geschichte kurz, ey, so bin ich einfach in Horn gelandet. Weil in der Life Church, weil da Menschen sind, die Gott hören, die das aussprechen. Keiner kann mit dem was anfangen, aber dann spricht er persönlich zu dir und du rennst mit dem dann. Und wenn man eine gewisse Offenheit für Gott hat, dass in dein Leben sprechen kann. Wenn man gewisse Offenheit und Bereitschaft hat, sagt, hey, wenn Gott spricht, dann nehme ich das ernst, dann gebe ich dem Gewicht, dann lass es einfach nicht nur vorbeiziehen, das ist nicht nur einfach irgend so ein, okay, nett und jetzt die Tageszeitung. Nein, wenn Gott spricht, dann nehme ich das wie so einen Rugbyball und lauf mit dem in die Zielgerade. Und das kann da passieren, das kann heute passieren, das kann in der Live-Group passieren, das kann jederzeit passieren. Und deswegen, ich möchte jetzt einfach beten, weil ich glaube, Gott hat für jeden Einzelnen von uns einfach einen wunderbaren Plan. Hier kann man den Countdown einschalten. Danke. Brauche ich. Sonst werden wir lange da bleiben. Sonst verpassen wir es beim Abendessen. Gell? Ja, genau. Und hey, ich möchte einfach dir heute einladen, möchte jetzt beten vor der Predigt. Hey, bist du offen? Na, sie kann so gut predigen, wenn dein Herz nicht offen ist. Ist dein Pech. Weil Gott hat sicher was mit dir vor. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach für alle, die heute da sind. Danke, dass du da bist, dass du lebendig bist, dass du zu uns sprichst und dass dein Wort nichts Seines in Sein schafft, ruft, dass dein Wort lebendig macht, dass dein Wort, das die Welt, das Universum und alles, was ist, ins Leben gerufen hat, auch uns, wenn es uns trifft, uns lebendig macht. Und Vater im Himmel, ich bete einfach für offene Herzen von jedem Einzelnen von uns und dass du direkt zu uns sprichst. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ja, hey, ich möchte über ein Thema predigen. Zuerst haben wir gedacht, Gehorsam wäre super. Was, je älter man wird, desto konservativer wird man. Und man findet auf einmal so alte Sachen wie Gehorsam, Demut, boah, auf einmal denkt man, boah, das ist tief, Gehorsam. Ich habe gedacht, boah, da könnte man echt, wollte ich echt rein. Aber letzte Woche war ja Gemeindefreizeit und da dachte ich, ja, Gemeinschaft und Liebe und er dachte, hey, es geht heute um liebt einander. Und es geht ein bisschen darum, wie erkennt man uns Christen? Wie erkennt man uns von außen? Vielleicht kennst du den Spruch, Horn ist ja im Waldviertel. Also ich wohne jetzt im Waldviertel. Vielleicht kennst du den Spruch, a Waldviertler, drei Leid. Freilich. Genau. Bist du eine Waldviertlerin? Ah, Gas am Kamm, ja genau. Genau, die richtigen Waldviertler, die kennen den Spruch, ein Waldviertler, drei Leute, das heißt so gewisse, so auf die Art, hey, die Waldviertler sind zäh, die sind stark. Du brauchst für einen Waldviertler, wenn du ihn ersetzen möchtest, brauchst du drei Leute. Weil ein Waldviertler arbeitet für drei Leute. Und auf jeden Fall, ich und mein Bruder sind aus Vorarlberg, wir haben den Spruch dann auch gehört im Waldviertel. Und wir haben uns dann gedacht, Xieberger, also Vorarlberger, drei Waldviertler. Weil wir Vorarlberger, wir können Schaffer, Hüslebauer. Also wir Vorarlberger, bei uns ist jeder Vorgarten tippitoppi. Hey, bei uns ist jedes Haus, wenn es hässlich ist, reißen wir nieder, bauen wir es wieder hin. Wenn es nicht passt, reißen wir es wieder nieder und bauen es wieder hin. Kein Scherz. Meine Volksschule in Wolfurt, wo ich aufgewachsen bin, hat man zu meiner Lebzeit, wo ich in die Schule gegangen bin, kurz davor neu gebaut. Kompletter Neubau, schöne Turnhalle, alles tipptopp. Hey, letztes Mal, wo ich gekommen bin, nach Vorarlberg, mein Heimatdorf, niedergerissen, Neubau, noch besser, Schaffer, Hüslebauer. Hey, es gibt Gruppen, die erkennt man sofort an irgendeinem Merkmal. Waldviertler, Vorarlberger. Ich war gerade in Italien mit meiner Frau, wir kommen direkt aus Grado, Trieste, Grado waren wir, und wir haben es so geschätzt, Italiener. Dieses Lebensgefühl, Espresso am Morgen, dann Meer. Ich war sogar beim Friseur mit dem Leon. Das heißt, der Friseur bei den Italienern ist ein Highlight. Also der Friseur, die Friseursalon, da war einer mit der Glatze, hat eigentlich keine Haare oben gehabt, eine Seite nur ganz kurze und sitzt da eine halbe Stunde, hat mich frisiert. Und ich denke mal, was geht? Und der Leon hat die Haare geschnitten und der schneidet ein bisschen und dann redet er wieder. Mit dem da drüben und dann dort. Und es war einfach so ein schönes Lebensgefühl, dass man einfach die Zeit vergisst. Am Abend essen und Zeit vergessen. Also Italiener kennen wir auch sofort an bestimmten Merkmalen. Und da gibt es ja auch diese, vielleicht kennst du das, diesen Witz über Nationalitäten. Der Himmel ist, wenn Franzosen kochen, deutsche Autos bauen, Italiener Liebhaber sind, Briten Polizisten sind und alles von der Schweiz aus organisiert wird. Die Hölle ist, wenn Franzosen Autos bauen, deutsche Polizei spielen, Schweizer Liebhaber sind, Briten kochen und alles von Italienern organisiert wird. Also bestimmte Gruppen, bestimmte Nationalitäten, Länder, Bundesländer haben ihre Merkmale und die erkennt man sofort. Hey, ich möchte heute eine Frage aber stellen, woran sollten wir uns als Christen erkennen? Wofür sollten wir bekannt sein? Und es ist, vielleicht geht es euch wie mir, manchmal ist es eine traurige Tatsache, in Gesprächen mit Menschen in unseren Breitenkreisen ist es eher so, dass wir eher bekannt sind für Kreuzzüge, Hexenverbrennung in der Geschichte, dass irgendwie Missbrauch alles. Das ist das Erste, was man denkt, hey, das sind Christen oder das ist die Kirche. Oder wenn es dann um persönliche Erfahrungen geht, die man mit Christen gemacht hat, hört man nicht selten, dass Christen so selbstgerechte, religiöse Besserwisser sind. Hey, das ist das Merkmal. Wenn einer so Besserwisser daherkommt, der alles weiß, wie du wie leben sollst, hey, das muss ein Christ sein. Ist eigentlich traurig. Und darf ich euch gleich einen Tipp geben zu Beginn? Ich glaube, solche Meinungen von Menschen lassen sich nicht durch Diskussionen über Kreuzzüge oder Hexenverbrennung oder was ich was aus der Welt schaffen. Ich glaube, dass oder Jesus selber hat uns einen anderen Vorschlag gegeben, wie die Menschen uns eigentlich erkennen sollen oder auch ihn erkennen sollen. Und zwar, das möchte ich vorlesen aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, 34 bis 35. Da sagt Jesus: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und dann, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also an der Liebe, die wir untereinander haben, erkennen die Menschen, das sind Christen oder sollten es erkennen. Das heißt, die Leute erkennen uns nicht primär, dass wir am Sonntag keine Zeit für sie haben, sondern in den Gottesdienst gehen oder Samstag. Die Leute sollen, also nicht, sollen uns auch nicht primär daran erkennen, dass wir wild mit Bibelversen um uns schlagen können. Ist vielleicht super, wenn man Bibelverse auswendig kennt, wenn man zu allem eine Meinung hat oder eine Position. Aber man soll uns auch nicht daran erkennen, dass wir zu allem eine bestimmte Meinung, Position, Überzeugung haben, wie weiß nicht, was, Abtreibung, Sex, Geschlechter, alles Mögliche. Das ist nicht das Merkmal, wie man uns erkennen soll, sondern Jesus hat den Plan oder uns geboten, hey, an der Liebe soll man uns erkennen. Das heißt, die Menschen gucken uns an und sollten sich dann denken, wow, hey, wie die lieben. Wow, hey, das müssen Christen sein. Weil sowas machen nur Christen. Das geht gar nicht anders. Und weil sie lieben, wie Jesus geliebt hat, also nicht irgendwie. Liebe ist ja so ein inflationäres Wort heutzutage, aber der Satz ist, wie er uns geliebt hat. Und bevor Jesus seinen Jüngern dies gesagt hatte, wenn wir die Verse vorgehen, hey, da hat er sich die Schürze umgebunden, hat sich niedergekniet und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat uns damit ein Beispiel gegeben, wie wir ebenso handeln sollen und wie wir lieben sollen. Das heißt, wir lieben einander, wie er uns geliebt hat, wie er es gerade seinen Jüngern gezeigt hat. Und das Ding ist, er hat nicht 12 perfekten Menschen die Füße gewaschen. Er hat 10 Füße gewaschen, die ihn am selben Abend noch sitzen lassen haben. Er hat die Füße von demjenigen gewaschen, der groß geredet hat, aber ihn 3-mal verleugnet hat. Und er hat sogar die Füße von demjenigen gewaschen, der ihn verraten hat für Geld. Und ich wünsche mir und ich bete, dass wir so eine Church sind, dass wir als Live-Church daran erkennen, dass man uns daran erkennt, dass wir Kirche sind, die einander liebt, wie Jesus seine Jünger geliebt hat. Dass wir uns einander lieben, nicht wie wir es verdient haben. Dass wir uns nicht lieben, weil wir uns sympathisch sind. Dass wir uns nicht lieben, weil wir vielleicht so liebenswert sind. Oder weil wir es bewiesen haben, dass wir es wert sind, geliebt zu sein. Ich wünsche mir, dass egal wer da reinkommt, egal was er verbrochen hat, egal was er für Geschichte hat, dass wir uns niederknien und ihm die Füße waschen, weil Jesus uns die Füße gewaschen hat. Weil Jesus uns ein Beispiel gegeben hat. Weil er es gezeigt hat. Und das ist eine frohe Botschaft eigentlich. Weil, stell dir vor, Jesus hätte gesagt, die Menschen da draußen, die werden euch erkennen, weil ihr die Bibel auswendig könnt. Und weil ihr genau wisst, was ihr zu wann, welche Uhrzeit ihr essen müsst, wann ihr knien müsst, wann ihr aufstehen müsst, dass ihr alles perfekt macht. Daran wird man euch erkennen. Gott sei Dank nicht. Und dass man uns daran erkennt, dass wir nie was verbrechen, dass wir nie jemanden verletzen, nie jemanden enttäuschen, sondern wir werden ein perfektes Leben führen. Daran wird die Welt euch erkennen. Gott sei Dank nicht. Pressure. Das zu spielen geht vielleicht eine Weile gut, aber wir sind einfach Menschen mit Fehlern, Schwächen. Und wir stolpern, wir fallen, wir enttäuschen, wir verletzen. Und gerade deswegen soll man uns eher mehr daran erkennen, dass wir unperfekte Menschen sind, die aber geliebt sind. Und zwar so geliebt sind, wie Jesus uns geliebt hat. Gleichzeitig ist eine frohe Botschaft, aber es ist eine herausfordernde Botschaft. Weil er sagt, wie er uns geliebt hat. Und Jesus hat es uns nicht leicht gemacht. Er ist an dem Abend nicht nur auf die Knie gegangen, hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war nur ein Schatten von dem, was gleich kommt. Er hat das Kreuz getragen und ist für uns am Kreuz gestorben, hat sein letztes Hemd gegeben, hat seinen letzten Atemzug gegeben und hat gesagt, hey, das macht's jetzt für deinen Nächsten. Und ich möchte ein paar Gedanken zu diesem Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, daran wird man euch erkennen. Ein paar Gedanken teilen, den nächsten 24 Minuten. Und zwar, der erste Punkt ist, Liebe geht nur in Gemeinschaft. Das Gebot, das Jesus uns gegeben hat, kannst du nicht allein erfüllen. Ist ganz mathematisch so. Logisch. Nicht selten hört man Christen, die sagen, hey, sie brauchen keine Gemeinde. Oder oh, das sind alles so anstrengend, die Leute in der Gemeinde. Oder Gemeinschaft überhaupt ist anstrengend. Ich und mein Jesus in meinem Wohnzimmer. Und ein bisschen Instagram-Influencer. Hey, das kitzelt mir ein bisschen. Oh, das reicht. Das reicht, um Christ zu sein. Na, das reicht eigentlich nicht. Weil Jesus, wenn er sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, Liebe kann man nur in Gemeinschaft leben. Man kann es nicht alleine. Man kann es nicht ohne Gemeinschaft. Man kann es nicht ohne Gemeinde. Oder es geht auch nicht, ich treffe nur mich mit meinen drei Menschen, die mir sympathisch sind, mit denen ich so auskomme. Aber der Rest, backe ich nicht. Hey, na, Jesus hat geboten, wie er uns geliebt hat, sollen wir lieben. Und er hat Ausgestoßene geliebt, er hat Prostituierte geliebt, er hat Zöllner geliebt. Und meine Frage ist, ganz konkret für dein Leben, wo ist deine Prostituierte? Wo ist dein Zöllner? Wo ist dein Ausgestoßener, wo du hinkniest und ihm die Füße wäscht? Weil wenn du Jesu Gebot erfüllen willst, dann ist es genau das. Das ist nicht ein bisschen Bibel lesen. Das ist nicht ein bisschen beten. Das ist Action. Wisst ihr, Jesus, ich denke mal, Jesus hätte ein Buch schreiben können. Er hätte auf die Uni gehen können und als Professor darüber reden können, Vorlesungen halten können. Hey, wie Liebe geht in dieser Welt? Er hätte Theorie uns in die Hand geben können, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Oder einfach so einen 10-Punkte-Plan, hey, so geht's. Aber Jesus hat nicht nur Vorträge gehalten, hat nie ein Buch geschrieben, sondern er hat 3 Jahre Zeit verbracht mit Menschen, mit Jüngern, die alles andere waren als perfekt, die ihn am Schluss sogar verraten haben und denen er sogar die Füße am Schluss gewaschen hat. Und als er sich niedergekniet hat und wieder aufgestanden ist, und das macht jetzt bitte auch, er hat ihnen ein Beispiel gegeben. Und ich finde es so stark, seine letzte Predigt war eigentlich, hey, er kniet sich nieder, wäscht ihm die Füße und sagt, hey, so macht es jetzt und daran soll die Welt euch erkennen. Wir sind berufen, in erster Linie ein Beispiel zu geben, wie Liebe aussieht. Wenn du predigen kannst, brauchst du nicht, aber du kannst ihm die Füße waschen und daran erkennt die Welt, dass du ein Jünger bist. Zweiter Gedanke, du bist in erster Linie Geliebte oder Geliebter. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch untereinander lieben. So wie du von Jesus geliebt wirst, so sollst du lieben. Das heißt, das, was du selbst empfangen hast, darfst du weitergeben. Das heißt aber auch, was du nicht für dich empfangen hast, musst beziehungsweise kannst du gar nicht weitergeben. Jesus erwartet nicht, dass wir etwas aus uns selbst heraus tun oder dass wir etwas tun, etwas ohne ihn tun. Und der Fehler Nummer eins, den wir oft machen, ist, wir wollen geben, was wir gar nicht haben. Wir rennen schon los, ohne uns lieben zu lassen. Wir rennen los mit einem leeren Tank. Und wir wollen mit einem Loch in unserem Herzen die Welt retten. Ist es Liebe? Nein, oft endet es in Enttäuschung. Warum? Weil vielleicht dahinter das Motiv gar nicht Liebe ist. Ich will das geben. Vielleicht um was zu beweisen, um was zu leisten, um Anerkennung zu bekommen oder vielleicht aus Pflichtgefühl. Aber darf ich eine Behauptung aufstellen? Geliebte lieben. Ungeliebte tun vieles, lieben aber selten. Was du nicht empfangen hast, kannst du gar nicht weitergeben. 1. Korinther 13, da steht, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Das heißt, du kannst ziemlich vieles tun, aber die Frage ist, ist es Liebe? Und ich glaube, wenn du selber nicht geliebt bist, wenn du selber nicht wie ein Kind sein darfst irgendwo, wenn du selber nicht irgendwo diese bedingungslose Liebe empfängst, dann kann man ziemlich viel machen. Aber ich hinterfrage das mittlerweile immer öfters, ob das tatsächlich das ist, was sich Jesus vorgestellt hat. Du darfst zuerst deine Liebe empfangen, so wie du geliebt wirst und bist, darfst du andere lieben. So wie Jesus dir dient, darfst du anderen dienen. So wie Jesus dir vergeben hat, darfst du anderen vergeben. So wie Jesus dich beschenkt hat, darfst du andere beschenken. Und jetzt ein kleines Geheimnis. Jesus liebt dich durch andere Menschen in deinem Leben. Wow, tolle Erkenntnis, oder? Hey, aber manchmal glauben wir, dass es reicht, mit der Liebe von Jesus und ich brauche gar keine Menschen dazu. Ich lasse mich von Jesus lieben in meinem Wohnzimmer. Brauche kein Mensch dazu. Aber ich glaube, meine zweite gewagte Behauptung ist, wenn die Liebe, die du empfängst, einfach nur theoretisch in deiner Kenntnis ist, dann wirst du auch einfach nur theoretische Erkenntnis von Jesus weitergeben. Aber vielleicht keine Liebe. Keine konkreten Liebestaten. Du kannst dir deinen Kopf vollballern mit Wissen, wie Liebe geht, und das kannst du auch weitergeben. Aber wenn du richtig geliebt worden bist und so das erfährst, was es heißt, vergeben zu sein, weil du es empfängst, bedienungslos geliebt zu sein, so wie du bist und es empfängst, ich glaube, dann kannst du auch anfangen, andere zu lieben, wie Jesus dich geliebt hat. Es gibt Christen, die viel wissen und viel reden, aber wenig lieben. Christen, die Jesu Liebe durch Menschen in konkreten Taten empfangen haben, sind Menschen, die weniger reden müssen, aber mehr in konkreten Taten lieben. Es sind Menschen, die viel empfangen haben und viel weitergeben können. Der Herr, meine konkrete Frage, von wem wirst du geliebt? Nicht nur in deiner stillen Zeit. Menschen. Nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Menschen, die dir die Füße waschen. Hast du konkrete Menschen, von denen du empfängst? Konkrete Menschen, von denen du dir dienen lässt? Gibt es Menschen in deinem Leben, wo du deine Füße aussetzt, die vielleicht stinken? Das heißt, es erfordert eine gewisse Nähe, eine gewisse Verletzlichkeit. Auch eine gewisse Zumutung. Ich mute mein Sein dem anderen zu, dass er mich nicht ablehnt, sondern annimmt. Hast du so einen Ort? 1. Korinther 3,6, da steht, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Ja, Gott schenkt das Wachstum, aber die Gemeinde in Korinth hat von Paulus das Evangelium konkret empfangen. Und wir lesen in den Paulusbriefen, hey, der hat sich auf den Weg gemacht. Der hat sich konkret auf den Weg gemacht, Zeit investiert, mit den Menschen so lange geredet und unterhalten und Zeit verbracht, bis einer eingeschlafen ist mal und von dem ersten Stock gefallen ist. Also das war ein Zeitopfer von Paulus. Und dann aber ist Apollos auch noch gekommen und hat begossen. Hey, das waren konkrete Menschen. Und weil konkrete Menschen da waren, geliebt haben, investiert haben, hat Gott das Wachstum geschenkt. Aber ich glaube, Gott kann nicht einfach so, na, es sind konkrete Menschen, von denen man empfängt. Und ich möchte heute ermutigen, Gott wirkt durch konkrete Menschen in unserem Leben. Und wenn wir keine Menschen in unserem Leben haben, von denen wir empfangen, kann Gott womöglich kein Wachstum schenken. Zumindest nicht fruchtbares Wachstum, wo Liebestaten als Früchte hervorkommen. Wenn du dich immer leer fühlst, hey, dann ermutige ich dich, such dir Menschen, die Gutes in dich säen und das Gut in deinem Leben bewässern, wie Apollos und Paulus in der Gemeinde in Korinth. Such dir Menschen, bei denen du danach aufgetankt und erfrischt bist. Such dir Menschen, die was zu geben haben. Fehler Nummer 2, den wir auch sehr oft machen, ist, dass wir zu Menschen gehen, die nichts haben. Dass wir von Menschen etwas erwarten, die uns maximal enttäuschen können oder werden, weil sie selbst nichts empfangen haben. Die haben vielleicht eine Uni gemacht, die haben vielleicht 1000 Bücher gelesen, die haben vielleicht so ein Kopfwissen, aber wenn du zu ihnen kommst, sie verurteilen die nur. Oder die können die mit Wissen vollpumpen. Aber danach bist du vielleicht verwirrter oder denkst du, oh, ich habe noch höheres Pflichtgefühl. Hey, wenn du mit Mensch zu Menschen gehst, spür mal, hey, empfange ich da was? Werde ich geliebt? Und nimm das als Kriterium zum ersten Empfangen. Wir haben eine Gemeindegründung bei uns in Horn und ich bin manchmal erstaunt, wie Menschen zu anderen Menschen gehen, die ein komplettes Desaster leben und von denen Tipps holen. Denke mal, hey, also Fehler Nummer 2, geh zu Menschen, die geliebt sind und lass dich von denen lieben. Ganz einfach. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern, in meinem Leben, hey, es hat Zeiten gegeben, ich kann eine Liste aufzählen, ich habe darüber nachgedacht, von wem habe ich empfangen. Und das Wunderschöne ist, es gibt tatsächlich konkrete Menschen. Ich war zum Beispiel einmal in Rostock, hey, und da war ein Missionar aus Amerika in Rostock und der hat so viel Zeit mit mir verbracht. Das hat mich so enorm weitergebracht. Und einfach das zu Bewusstsein, hey, Gott schickt Menschen über den Atlantik, um mit dir Zeit zu verbringen. Hey, wo ich in meiner alten Gemeinde ein bisschen eine depressive Krankheit gehabt habe, hey, ich bin zu meinen Ältesten hingegangen, weil es in der Bibel steht, hey, geh zu deinen Ältesten, sie sollen dir die Hände auflegen und für dich beten. Ich habe das einfach gemacht. Meine Füße, Schuhe ausgezogen, meine stinkigen Füße und gesagt, hey, könnt ihr bitte meine Füße waschen? Hey, sie haben es gemacht. War ein bisschen unangenehm, weil ich dachte, hey, ist nicht so cool, ich bin depressiv. Aber hey, empfangen. Als ich Jungpastor geworden bin in der Life Church, habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann nicht auf Jugendliche aufpassen, wenn ich selber beschissene Kinder gehabt habe. Hey, ich bin zum Matthias Pfeiffer gegangen, weil ich gewusst habe, hey, da gibt es eine Lebenswerkstatt, da gibt es Seelsorge und einfach präventiv. Es war nicht akut, aber ich habe gesagt, hey, Matthias, ich bin die Verantwortung in der Gemeinde, aber ich möchte irgendwo einen Ort haben, wo ich empfangen kann. Hast du einen Ort, wo du die Schuhe ausziehst und andere waschen dir die Füße? Wenn nicht, bete dafür. Du bist in erster Linie Geliebte und Geliebter. 1. Johannes 4,19, da steht, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Letzter Gedanke, dann komme ich schon zum Schluss. Liebe, wie du geliebt bist. Ganz einfach. Gib weiter, was du empfangen hast. Die letzten 7 Jahre habe ich mich oft gefragt, warum soll ich überhaupt eine Gemeinde gründen in Horn? Ganz ehrlich, warum sollen wir uns das überhaupt antun? Haben wir nichts Besseres zu tun? Warum braucht Waldviertel auch noch Freikirche? Also es war wirklich eine ernste Frage. Und jedes Mal, wenn ich tiefer darüber nachgedacht habe, darüber, warum tue ich, was ich tue, bin ich zu der Antwort gekommen, damals, als ich 17 Jahre alt war, hat mein Bruder mich in eine Freikirche eingeladen in Vorarlberg und es war auch ein Gemeindegründungsprojekt. Und die haben sich auch im Wohnzimmer getroffen und da haben Menschen mir die Füße gewaschen, die haben mich willkommen geheißen, die haben mich umarmt, die haben mir das Evangelium auf verständliche Art und Weise erklärt. Und ich habe mir gedacht, wow, damals, ich bin so dankbar für diese kleine Gemeinde, was ich da empfangen habe, dass sich Menschen die Mühe gemacht haben, mir das Evangelium zu erklären. Ich meine, wir leben in Österreich, da gibt es an jeder Ecke irgendeine Kapelle, ein Martal oder irgendwas, aber keiner erklärt es dir. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, hey, deswegen macht es Sinn, in Horner Life Church zu gründen. Die Leute kennen Religion, die Leute kennen Tradition, aber kennen sie Jesus? Wenn nicht, das, was ich empfangen habe, möchte ich weitergeben. In meiner ersten Gemeinde, ich war frisch im Glauben und da haben wir selber gedacht, die Kinder in dieser Gemeinde, die sollen nicht so aufwachsen wie ich, dass ihnen 15 Jahre niemand das Evangelium erklärt. Und ich habe gesagt, hey, ich melde mich zum Kinderdienst, weil die Kinder, denen möchte ich das erklären. Hey, ich bin mit ihnen in den Wald gegangen, Jungscha gemacht, wir haben irgendeinen Blödsinn gemacht und danach habe ich versucht, das Evangelium zu erklären. So gut ich es gewusst habe. Aber ich habe einfach empfangen, gleich weitergegeben. Und das Schöne ist, ich kriege heute noch Nachrichten von diesen Jugendlichen. Einer hat sogar eine Schule in Afrika gegründet, als so ein Missionarischer. Und das ist so schön, du brauchst nicht viel. Du brauchst nur das, was du empfangen hast, weiterzugeben. Du brauchst nicht warten, bis du einen akademischen Abschluss hast. Du brauchst nicht warten, bis du die Bibel durchgelesen hast. Du brauchst nicht warten, bis du alles verstanden hast. Du kannst einfach das geben, was du empfangen hast. Und was du heute empfangen hast, kannst du weitergeben. Hast du eine Umarmung bekommen? Morgen gehen die Arbeit umarmen wen. Hast du einen Kaffee bekommen? Morgen gehen die Arbeit laden wir einen auf einen Kaffee. So einfach geht es. Lass dich lieben und liebe. Start heute, start jetzt, wart nicht. Es gibt eine Dichterin, Ricarda Huch, die sagt, Liebe ist das Einzige, was wächst, indem wir es verschwenden. Und wenn wir es nicht verschwenden, dann frage ich mich, ist es überhaupt Liebe? Womöglich nicht, weil Liebe verschwendet sich. Ich möchte zum Schluss kommen. Genau, sind schon pretty stark klar. Also zusammenfassend, an der Liebe soll jeder erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Und Erinnerung, das Gebot können wir nur in Gemeinschaft, in der Gemeinde erfüllen. Hier dürfen wir die Erfahrung machen, konkret geliebt zu werden, aber auch konkret zu lieben. Und ich möchte einfach zum Schluss ein Bild geben. Es gibt in der Bibel verschiedene Bilder für die Kirche, für den Leib Christi. Eben manchmal wird es als die Braut dargestellt. Manchmal eben als Leib Christi. Und dann gibt es, dass die Gemeinde als Haus einfach dargestellt wird oder das Bild, dieses Bild verwendet wird. Und in 1. Petrus 2,5, da steht, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott diese Opfer an. Hey, das ist ein Bild von Gemeinde, von Gemeinschaft, das da verwendet wird, dass jeder einzelne von uns ein lebendiger Baustein ist. Und ich habe da extra so einen Baustein mitgenommen. Jeder von euch ist so ein lebendiger Baustein. Und das Ding ist das, hey, manchmal denkt man sich so als Christ, boah, das reicht mir. Hey, ich weiß alles, ich lese jeden Tag die Bibel. Hey, vielleicht mache ich noch einen Uni-Abschluss über Theologie. Ich lese 10 Bücher, wie Liebe geht. Aber ich brauche niemanden. Das ist alles anstrengend. Du bleibst dieser Stein. Weil du hast vielleicht Angst, wenn du in Gemeinschaft kommst, wenn du in die Nähe von anderen kommst, dass du vielleicht Angst bekommst. Hey, es ist mir zu nah. Oder hey, pff, das ist zu anstrengend. Oder hey, das ist beschränkend. Das ist ein Opfer. Das weiß ich nicht, ob es geben will. Becky und ich, wir waren gerade in Grado. Wir haben mal kurz in den Arsch gebissen, weil wir dachten, hey Mist, ich habe ja heute einen Predigtermin. Verlängertes Wochenende. Und wir könnten nach Grado fahren, aber hier am Samstag, Mist, das ist ja ein Tag kürzer. Aber wir haben kurz in den Arsch gebissen und haben gedacht, hey na, in das Haus, wo ich so viel empfangen habe, ich möchte, das ist, der Stein, der kann einzeln bleiben. Aber er findet seine Bestimmung erst, wenn er in Gemeinschaft kommt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Seht ihr das? Ich sehe nichts. Wir waren letztes... Komm. Geht's? Geht nicht? Ich war letzten Herbst, wir haben eine Italienreise gemacht mit meinen Kids, mit meiner Frau, mit der Family, mit meiner Frau. Und ich muss sagen, hey, gell, ich habe mir Essen in Italien super, Kaffee super. Ich habe eigentlich nichts erwartet von Architektur. Und schon gar nicht von der katholischen Kirche. Ich war dann in Rom und ich habe mir das Kolosseum angeschaut. Hey, das war wow. Aber es war Bruchbude. Und dann bin ich in Petersdom gegangen und ich habe gesehen, was man aus einem Baustein, wenn der sich einfügen lässt, wenn der eingegliedert wird, wenn der Baustein sich selber verliert und einer von vielen wird, wenn er quasi behauen wird, Kanten, also ab, die Kanten abgehauen wird und wenn er eingegliedert wird in die Gemeinschaft, dann wird es sichtbar, was Jesus gesagt hat. Dann ergibt es ein Bild, wenn wir uns einfügen lassen und wenn man dann sieht, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe. Genauso wie aus dem Klotz kann man nichts erkennen, außer dass es ein Klotz ist mit ein paar Kanten. Aber wenn er eingefügt ist in ein Haus, dann ergibt es ein größeres Bild, das wunderschön ist. Und ich möchte heute euch einladen oder fragen, wo stehst du? Lass du dich einfügen. Und es gibt so manche, die gehen so ins Haus, spazieren so rein und gehen dann wieder raus und wieder rein und raus und sobald es ein bisschen nah wird, lass dich einzementieren. Willst du Jesu Gebot erfüllen? Lass dich einzementieren. Ins Haus. Wer steht unter dir? Auf wem stehst du? Von wem empfängst du? Wer tut dir gut? Von wem, wer wäscht dir die Füße? Wo stehst du drauf? Wer ist links und rechts neben dir? Du brauchst, links und rechts neben dir sind Menschen. Hey, es ist cool, gemeinsam unterwegs zu sein, aber von denen empfängst du nicht. Aber es ist cool, gemeinsam unterwegs zu sein, aber du brauchst Leute, auf denen du stehen kannst. Und dann kannst du eine zweite Reihe bilden. Und wenn ihr euch einzementieren lasst, dann kann Leute auf dich stehen. Wenn du in dieses Ökosystem gehst, wo du empfängst, wo Leute um dich sehen, ihr gemeinsame Vision habt, dann können irgendwann Leute, kannst du was weitergeben, können Leute auf dir stehen. Und irgendwann ergibt das Ganze ein Bild und die Welt wird sich denken, wow, das sind Christen, da möchte ich dabei sein. Weil wo gibt es so eine Liebe? Wo ist so ein wunderbares Haus? Wo werde ich angenommen ohne Vorurteile? Wo werden meine Füße gewaschen, wenn ich was verbrochen habe? Wenn ich ihn dreimal verraten habe? Wenn ich ihn fünfmal enttäuscht habe? Ich möchte einfach konkret fragen. Und wir singen halt ein Lied. Und während dem Lied kannst du diese Frage einfach für dich beantworten oder darüber reflektieren oder Gott fragen oder vielleicht einfach auch Gott bitten, Gott, schenk mir Menschen, wo ich mich öffnen kann. Oder nimm mir die Hemmung, einfach perfekt zu sein in der Church. Schenk mir die Gnade, dass ich mich auch verletzlich mache. Oder vielleicht hast du was empfangen. Hey, dann überleg, wo kann ich es einfach weitergeben? Kann eine kleine Sache sein. Man muss nicht gleich Gemeinde gründen oder was sie was alles. Aber die Frage ist, worauf stehst du? Wer steht neben dir und wer darf auf dir stehen?